Da naht unser amerikanischer Spürhund, Mr. Hardman. Kommt er, um seine Beichte abzulegen? Poirot hatte keine Zeit mehr zu antworten. Der Amerikaner stand bereits an ihrem Tisch. Er ließ seine flinken Augen zwischen den dreien hin und her wandern und sagte, während er sich auf einem Stuhl bequem machte, gedehnt, »In diesem Zug geht's ja zu wie in einem Narrenhaus.« Poirot blinzelte ihm zu. »Sind Sie ganz sicher, Mr. Hardman, dass Sie nicht als Gärtner im Armstrongschen Haushalt beschäftigt waren?« »Armstrongs hatten keinen Garten«, belehrte ihn der Amerikaner. »Dann als Butler?« »Liegt mir nicht, der Beruf. Nein, es haben nie die geringsten Beziehungen zwischen mir und den Armstrongs bestanden. Aber beinahe fange ich an zu glauben, dass ich als einziger Reisender im Zug das behaupten kann. Wollen Sie wetten, dass es stimmt?« »Wetten? Nein. Immerhin ist es mal eine kleine, erfreuliche Abwechslung. Haben Sie sich inzwischen irgendeine Meinung über das Verbrechen gebildet?« »Nein, Sir, ich gebe mich geschlagen. Unmöglich können alle darin verwickelt sein. Doch wer ist der Schuldige? Wie haben Sie es übrigens zu Wege gebracht, einen so tiefen Einblick zu bekommen?« Ich verlegte mich aufs Raten. »Alle Achtung, dann sind Sie ein ganz verdammter Pfiffikus.« Hardman regelte sich auf dem Stuhl und sah Poirot bewundernd an. »Und wenn man sie so sieht, sollte man das gar nicht glauben. Hut ab vor Ihnen, Verehrtester, Hut ab!«
»Sehr liebenswürdig, Mr. Hardman. Vorläufig verdiene ich das Lob noch nicht. Noch ist die Sache nicht restlos geklärt. Oder können wir vielleicht mit Recht sagen, wir wüssten, wer Ratchet tötete?«
»Also ich bestimmt nicht«, antwortete Hardman. »Ich sage überhaupt nichts dazu. Ich bin nur voller Bewunderung. Was ist mit den beiden anderen, mit denen Sie sich noch nicht beschäftigt haben, der älteren Amerikanerin und der Kammerzofe? Ich vermute, wir können voraussetzen, dass Sie im Zug die einzigen Unschuldigen sind.«
»Es sei denn«, sagte Poirot lächelnd, »wir finden für Sie noch ein Plätzchen in unserer Sammlung als, nun ja, als Haushälterin oder Köchin bei den Armstrongs.«
»Also mich überrascht auf dieser Welt nichts mehr«, sagte Hardman resigniert. »Dieser Fall ist irre. Einfach irre.« »Ah, mon cher, das hieße den Zufall, den doch ein bisschen arg strapazieren«, warf Bug ein. »Sie können nicht alle mit drinstecken.«
Poirot sah ihn an. »Sie verstehen nicht«, sagte er. »Sagen Sie mir, wissen Sie, wer Ratchet getötet hat?«
»Wissen Sie es denn?«, konterte Monsieur Bug.
»Oh, um ehrlich zu sein, ich weiß es schon seit einiger Zeit. Es ist so klar, dass ich über Ihre Blindheit nur staunen kann.« Er drehte sich zu Hardman um. »Und Sie?«
»Bin genauso blind. Wer von Ihnen war der Täter?«
Poirot betrachtete eine Minute seine blitzblanken Schuhe. Dann hob er den Blick. »Darf ich Sie bitten, alle Passagiere des Schlafwagens hierher zu holen? Es gibt zwei mögliche Lösungen, und beide möchte ich im Beisein aller darlegen.« Langsam füllte sich der Wagen, und die Passagiere nahmen ihre Plätze ein wie bei den Mahlzeiten. Auf allen Gesichtern lag derselbe Ausdruck, Erwartung mit Furcht gemischt. Greta Olsen weinte noch immer und Mrs. Hubbard tröstete sie.
»Na, na, meine Liebe, Sie müssen sich ein bisschen zusammenreißen. Es wird schon alles gut werden. Wenn es unter uns einen Mörder gibt, wissen wir doch, dass Sie es nicht sind. Nehmen Sie schön hier Platz, dann setze ich mich zu Ihnen und machen Sie sich keine Sorgen.«
Sie verstummte, als Poirot aufstand. »Erlauben Sie, dass ich da bleibe, Monsieur?«, fragte Pierre Michel.
»Gewiss, Pierre.«
Poirot räusperte sich. »Monsieur et Mesdames, ich werde Englisch sprechen, weil ich annehme, dass Sie alle diese Sprache leidlich beherrschen. Wir sind hier zusammengekommen, um den Mord an Samuel Edward Ratchet, alias Cassetti, zu untersuchen. Es gibt in diesem Fall zwei mögliche Lösungen, und ich will Ihnen beide darlegen. Anschließend sollen Monsieur Bug und Dr. Konstantin beurteilen, welche die richtige ist. Sie alle kennen die Tatsachen des Falles. Ratchet wurde heute Morgen erstochen aufgefunden. 37 Minuten nach Mitternacht hatte er noch durch die Tür mit dem Kondukteur gesprochen. Eine stark beschädigte Taschenuhr, die in der Brusttasche seines Schlafanzuges gefunden wurde, war um 12:45 stehen geblieben. Dr. Konstantin, der die Leiche untersuchte, vertritt die Ansicht, der Tod sei zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens eingetreten. Eine halbe Stunde nach Mitternacht saß der Zug im Schnee fest und steckt, wie Sie wissen, noch immer drin. Mithin kann seither niemand ausgestiegen sein. Er wäre sofort im Schnee versunken. Die Aussage von Mr. Hardman, Detektiv einer bekannten New Yorker Agentur, erhält eindeutig, dass niemand an seinem Abteil Nummer 16, am äußersten Ende des Wagens gelegen, vorüber konnte, ohne von ihm gesehen zu werden. Daher sind wir zu der Schlussfolgerung gelangt, dass wir den Mörder unter den Insassen eines besonderen Wagens zu suchen haben. Des Schlafwagens Istanbul-Calais. Das, Monsieur et Mesdames, war unsere Theorie. Comment? Stieß Monsieur Bouc verblüfft davor. Und nun die andere, die sehr einfach ist. Ratchet hatte einen Feind, den er fürchtete, und von dem er Mr. Hardman eine sehr genaue Beschreibung gab. Er fügte hinzu, dass mit einem Mordversuch, wenn überhaupt, erst in der zweiten Nacht nach der Abreise von Istanbul zu rechnen sei. Ich möchte Ihnen nicht verhehlen, Ladies and Gentlemen, dass Ratchet viel mehr wusste, als er Mr. Hardman anvertraute. Der Feind, den er erwartete, bestieg den Zug in Belgrad, möglicherweise auch in Winchowtschi, durch die Tür, die Oberst Arbuthnot und Mr. McQueen offen gelassen hatten. Sie waren kurz ausgestiegen, um sich die Beine zu vertreten. Als Schlafwagenschaffner verkleidet und mit einem Hauptschlüssel ausgerüstet, der es ihm ermöglichte, trotz der verschlossenen Tür in Ratchets Abteil einzudringen, erstach der Unbekannte den Schlafenden, der sich nicht wehrte, weil er ein Schlafmittel eingenommen hatte. Der Mann erstach ihn und verließ das Abteil durch die Verbindungstür zu Mrs. Hubbards Abteil. »Ganz recht«, bestätigte Mrs. Hubbard. Im Vorübergehen steckte er die Mordwaffe in Mrs. Hubbards Schwammbeutel und verlor, ohne es zu merken, einen Knopf seiner Uniform. Dann schlüpfte er hinaus in den Korridor, stopfte die hastig abgestreifte Uniform in einem Abteil in einen Koffer. Und ein paar Minuten später verließ er kurz vor der Abfahrt den Zug in Straßenkleidung, die er unter der Uniform getragen hatte. Aber die Uhr, warf Hardman ein. Auch dafür habe ich die Erklärung. Ratchet hatte versäumt, in Zaribrod seine Uhr eine Stunde zurückzustellen, wie er hätte tun müssen. Seine Uhr zeigte noch die osteuropäische Zeit an, die von der mitteleuropäischen um eine Stunde abweicht. Es war ein 11:45, als Ratchet erstochen wurde. Nicht ein 11:45. »Mon cher, diese Erklärung ist absurd«, rief Monsieur Bouc. »Denken Sie doch an die Stimme, die um 23:01 aus Ratchets Abteil sprach. Entweder war es Ratchets Stimme oder die seines Mörders.« »Nicht unbedingt. Es kann auch eine dritte Person gewesen sein. Jemand, der Ratchet besuchen wollte, ihn tot vorfand und deshalb nach dem Kondukteur läutete. Dann aber bekam er das Fracksausen, wie Sie es auszudrücken pflegen. Wie, wenn man ihn verdächtigte. Und so tat er, als spreche Ratchet, und schickte den Kondukteur wieder fort. »C'est possible«, gab Monsieur Bouc widerwillig zu. Hercule Poirot sah Mrs. Hubbard an. »Ja, Madame, bitte, was wollten Sie sagen?«
»Ich weiß nicht mehr. Aber glauben Sie, ich hätte ebenfalls vergessen, meine Uhr zurückzustellen?«
»Nein. Sie hörten den Mann durchgehen, aber unbewusst. Später quälte sie dann ein Albdruck, ein Traum von einem Mann, der sich in ihr Abteil geschlichen hatte, sodass sie mit einem Ruck aufwachten und dem Schaffner klingelten. Freilich, das könnte so sein.« Prinzessin Dragomirow sah Poirot sehr direkt an. »Und wie erklären Sie die Aussage meiner Kammerzofe?« »Sehr einfach, Madame. Fräulein Schmidt erkannte das Taschentuch, das ich ihr zeigte, als ihr Eigentum und unternahm den etwas unbeholfenen Versuch, sie zu schützen. Gewiss, sie begegnete dem Mann, aber früher, während der Zug im Bahnhof in Winchowtschi hielt. Sie behauptete jedoch, sie habe ihn später gesehen, weil sie die verworrene Idee hatte, ihnen ein wasserdichtes Alibi zu verschaffen.« Die Russin senkte den Kopf. »Sie haben an alles gedacht, Monsieur«, murmelte sie. »Ich bewundere Sie.« Dann blieb es still. Plötzlich zuckten alle heftig zusammen, weil Dr. Konstantin mit der Faust auf den Tisch schlug. »Nein, nein und noch einmal nein«, sagte er. »Das ist eine ganz windige, fadenscheinige Erklärung. Sie ist mangelhaft, hat ein Dutzend schwache Punkte. So wurde das Verbrechen nicht begangen. Das weiß Monsieur Poirot selbst am besten.« Der kleine Detektiv musterte ihn neugierig. »Sie wollen mich also zwingen, Ihnen auch noch meine zweite Lösung zu verraten, mon cher. Aber weisen Sie diese hier nicht allzu schnell von der Hand. Sie wird Ihnen später vielleicht doch als die passendere erscheinen.« Zu der anderen Lösung gelangte ich auf folgende Weise. Nachdem ich sämtliche Aussagen gesammelt hatte, lehnte ich mich mit geschlossenen Augen zurück und begann zu denken. Dabei geholfen hat mir eine Bemerkung von Monsieur Bouc, die sich auf die bunt zusammengewürfelte, alle Klassen und Nationalitäten umfassende Reisegesellschaft bezog. Und als ich mich dieser Bemerkung wieder entsann, versuchte ich mir vorzustellen, ob sich ein derart buntes Gemisch wohl auch unter anderen Bedingungen zusammenfinden könnte. Und die Antwort, die ich mir gab, lautete: nur in Amerika. In Amerika konnte sich ein Haushalt aus so verschiedenen Nationalitäten zusammensetzen. Einem italienischen Chauffeur, einer englischen Gouvernante, einer schwedischen Kinderschwester, einer deutschen Zofe und so weiter. Das führte mich zu meiner Methode des Ratens. Das heißt, ich teilte jeder Person eine gewisse Rolle in dem Armstrong-Drama zu. Und ich kam zu einem sehr interessanten und befriedigenden Ergebnis. Dann ging ich im Geiste die einzelnen Personen und ihr Verhalten beim Verhör durch. Mit Mr. McQueen begann ich. Mein erstes Gespräch mit ihm stellte mich vollauf zufrieden. Während der zweiten Unterredung jedoch machte er eine Bemerkung, über die ich stutzte. Ich hatte ihm erzählt, dass ich ein Papier gefunden hatte, auf dem der Name Armstrong erwähnt wurde. Und er sagte: aber das war doch... Dann machte er eine Pause und fuhr fort: war doch eine sträfliche Nachlässigkeit von dem Alten. Ich konnte mich des Gefühls nicht erwehren, dass er ursprünglich etwas ganz anderes hatte sagen wollen. Angenommen, er wollte sagen: aber der Brief wurde doch verbrannt. Das hätte bedeutet, dass McQueen von dem Brief wusste und auch wusste, dass er vernichtet worden war. Mit anderen Worten, er war entweder der Mörder oder ein Komplize des Mörders. Sehr gut. Dann der Kammerdiener. Er sagte, sein Herr habe die Gewohnheit gehabt, auf einer nächtlichen Eisenbahnfahrt stets ein Schlafmittel zu nehmen. Das mochte im Allgemeinen stimmen. Aber hatte Ratchet in der vergangenen Nacht wirklich ein Schlafmittel genommen? Der Browning unter seinem Kopfkissen strafte jene Aussage Lügen. Ratchet hatte im Gegenteil munter bleiben wollen. Was für ein Betäubungsmittel er auch geschluckt hatte, es war ihm ohne sein Wissen verabreicht worden. Von wem? Offenbar von McQueen oder dem Diener. Nun kommen wir zu der Aussage von Mr. Hardman. Ich glaubte alles, was er mir über seine Person und seinen Beruf erzählte, doch als er mir erklärte, was er zu Ratchets Schutz unternommen hatte, grenzte sein Bericht ans Lächerliche. Um Ratchet wirklich wirkungsvoll zu schützen, hätte er sich in dessen Abteil selbst an einem Platz aufhalten müssen, von dem aus er die Abteiltür beobachten konnte. Vermutlich wissen Sie schon alle, dass ich zufällig ein paar Sätze einer Unterhaltung zwischen Miss Debenham und Oberst Arbuthnot aufgefangen hatte. Mary nannte der Oberst die junge Dame. Auf so vertrautem Fuß stand er mit ihr. Doch angeblich hatte er sie erst wenige Tage vorher kennengelernt. Ich kenne aber genug Engländer von Oberst Arbuthnots Schlag. Selbst wenn er sich auf den ersten Blick in Miss Debenham verliebt hätte, wäre er langsam und zurückhaltend vorgegangen und hätte sich nicht unbekümmert über alle gesellschaftlichen Schranken hinweggesetzt. Eine zweite, sehr geringfügige Kleinigkeit bewies mir außerdem, dass Miss Debenham, obwohl sie es leugnete, in den Vereinigten Staaten gewesen sein musste. Sie gebrauchte nämlich im Laufe unseres Gesprächs ein paar typisch amerikanische Redewendungen, die nur jemand in seinen Sprachschatz aufgenommen haben kann, der selbst in Amerika gelebt hat. Nun zu einer anderen Zeugin. Mrs. Hubbard hatte uns erzählt, dass sie vom Bett aus nicht sehen konnte, ob die Verbindungstür abgeriegelt sei oder nicht. Deshalb habe sie Miss Olsen gebeten, nachzuschauen. Nun, diese Aussage hätte gestimmt, wenn Mrs. Hubbards Abteil 2, 4, 12 oder irgendeine andere gerade Zahl inne gehabt hätte, wo sich der Riegel unterhalb der Türklinke befindet. In den Abteilen mit ungeraden Zahlen, also auch in ihrem Abteil Nummer 3, ist der Riegel aber ein gutes Stück oberhalb der Klinke angebracht, sodass der Schwammbeutel ihn gar nicht verdeckt haben kann. Ich war daher gezwungen anzunehmen, dass die Sache mit dem Riegel eine reine Erfindung von Mrs. Hubbard war. Und jetzt erlauben Sie mir, ein paar Worte über Zeit und Stunde zu sagen. Ich stolperte, wenn ich den Ausdruck gebrauchen darf, sofort über den Umstand, dass die beschädigte Uhr im Schlafanzug steckte. Eine Schlafanzugtasche ist wirklich ein sehr unbequemer und unwahrscheinlicher Aufbewahrungsort für eine Uhr. zumal sich am Kopfende des Bettes ein Uhrhaken befindet. Daher habe ich nie bezweifelt, dass die Uhr absichtlich zur Irreführung in die Tasche gesteckt worden war. Das Verbrechen wurde also keineswegs um 12:15 verübt. Früher also, oder um genau zu sein, um 23:01? Mein Freund Bug führte zur Unterstützung dieser Theorie den lauten Schrei an, der mich aus dem Schlaf riss. Doch wenn Ratchet in schwerer Betäubung dalag, konnte er nicht aufgeschrien haben. Wäre er fähig zu schreien, so war er auch fähig, sich irgendwie zur Wehr zu setzen. Ich erinnere mich, wie McQueen nicht einmal, sondern zweimal und das zweite Mal fast übereifrig betont hatte, dass Ratchet nicht Französisch sprach, und gewann allmählich die Überzeugung, dass der ganze Rummel um 23:01 eine eigens für mich inszenierte Komödie war. Der Trick mit der Uhr, nun in jedem dritten oder vierten Detektivroman wird damit gearbeitet. Man vermutete nicht zu Unrecht, dass ich den Schwindel durchschauen und mich selbstgefällig in meiner Schlauheit sonnend fernerhin vermuten würde, die Stimme, die ich 23:01 gehört hatte, könne, da Ratchet nicht Französisch sprach, nicht die seine gewesen sein. Daraus sollte ich natürlich schließen, Ratchet sei um diese Zeit nicht mehr am Leben gewesen. Ich bin aber überzeugt, dass er um diese Stunde noch in tiefer Betäubung schlief. Immerhin ist der Trick gelungen. Ich habe meine Tür geöffnet, hinausgeschaut und wirklich den französischen Satz vernommen. Wenn ich aber, wider Erwarten, so unglaublich dämlich sein sollte, dass ich die Bedeutung dieses Satzes nicht begriff, nun, dann musste man mich eben mit der Nase darauf stoßen. Dann konnte immer noch McQueen kommen und zu mir sagen: »Entschuldigen Sie, Monsieur Poirot, der Sprecher kann nicht Mr. Ratchet gewesen sein, er konnte kein Französisch.« Und nun zur Tatzeit. Wann wurde das Verbrechen wirklich begangen? Und wer hat Ratchet getötet? Meiner Meinung nach wurde Ratchet kurz vor 2 getötet, knapp vor Ablauf der von Dr. Konstantin als möglich angegebenen Zeitspanne. Was aber die Frage nach dem Täter selbst betrifft. Hercule Poirot machte eine Pause und musterte sein Publikum. Über mangelnde Aufmerksamkeit konnte er nicht klagen.